Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Andreas.
Hallo.
Und ich bin der Daniel. Und wir wollen uns heute mit Abenteuergestalten beschäftigen. Das ist ein Buch, das Andreas geschrieben hat, in dem es darum geht, Abenteuer zu gestalten eben. Und wir wollen uns gleich so ein bisschen darüber unterhalten, was in dem Buch vorkommt, warum das Buch nützlich ist und wie es überhaupt zu diesem Projekt gekommen ist. Aber bevor wir starten, lohnt es sich natürlich nochmal kurz zu hinterfragen, wer dieser Andreas überhaupt ist. Wer kennt ihn vielleicht aus dem OSR-Podcast und auch aus der einen oder anderen Episode zum Thema Abenteuer erforschen, die wir zusammen aufnehmen mit Christoph. Aber da gibt es natürlich noch so ein paar andere Sachen. Ich werde die Frage nicht stellen, die häufig in Rollenspiel-Interviews gestellt wird und die ich wahnsinnig langweilig finde, nämlich wie du zum Rollenspiel gekommen bist. Die machen wir nicht. Die ist nämlich, weil die Geschichten ähneln sich nämlich alle wahnsinnig und das lohnt sich eigentlich gar nicht, sich darüber zu unterhalten.
Ja, ganz ehrlich, wie soll man auch zum Rollenspiel gekommen sein? Entweder man hat eine Empfehlung gekriegt, man hat was gelesen und man hat ein Buchgeschenk gekriegt. Das, okay.
Genau so ist es.
Genau.
Genau. Da es ja hier um ein Buch geht zum Thema Abenteuer gestalten, wäre meine erste Frage eher, was war denn das erste Abenteuer, was du veröffentlicht hast?
Das waren zwei Kurzszenarien in der Deutschlandbox damals 2003 bei Pegasus Spiele. Und zwar die Deutschlandbox für Cthulhu. Das müsste ich vielleicht dazu sagen.
Das könnte nützlich sein.
Das könnte nützlich sein.
Deutschland das Spiel.
Ja. Deutschland sehr das Spiel. Schön. Genau, sehr schön. Und da wurden Kurzszenarien gesucht, die auf eine Seite gehen sollten. Die hatten dann so einen speziellen Aufbau. Und das war nicht das Erste, was ich geschrieben habe, aber das ist wahrhaftig das Erste, was dann veröffentlicht wurde als Abenteuer. Und das Erste, was ich geschrieben habe und was dann auch ein richtig echtes, langes, normal langes Abenteuer war, war Super 8. In der Cthulhuiden-Welten Nummer 6 ist das rausgekommen. Da hatte Frank Heller mich irgendwie angerufen und hat gesagt, er hätte hier so einen Delta Green Artikel und der wäre jetzt irgendwie diverse Mal überarbeitet worden und ob ich nicht mal so letzten Schliff drauf bringen könnte und das würde alles nicht so richtig hinhauen. Daraufhin habe ich dann einfach was ganz Neues geschrieben auf Grundlage dieses Artikels und da kam dann das Abenteuer Super 8 bei raus, was dann aber am Ende nicht Delta Green war, weil die Delta Green Lizenz irgendwie, ich weiß gar nicht, warum dann Pegasus beschlossen hat, Delta Green doch nicht rauszubringen. Ob die das selber beschlossen hatten oder die Lizenz nicht geklappt hat, weiß ich nicht. Jedenfalls ist dann einfach ein normales, modernes Cthulhu-Abenteuer draus geworden. Geht um Snuff-Videos. Wurde damals ein bisschen drüber diskutiert, glaube ich, wenn ich
genau, das richtig erinnere. Genau, war so ein bisschen 8 mm vom Gefühl her.
Genau. Ne, das war so ein bisschen Vorgabe, ne, weil Frank mochte den Film sehr gern und hat gesagt, hier, das ist so das Thema. Und ich habe hier einen Artikel und mache da mal was draus. Und da kam dann das bei raus.
Gibt's, glaube ich, mal noch als PDF.
Ja, meine ich schon. Ja, das müsste bei den modernen Abenteuern, die da aus der Cthulhuiden Welten gezogen wurden, als PDF veröffentlicht. Ist meiner Meinung nach noch erhältlich, ja.
Für was hast du denn noch veröffentlicht an Abenteuern? Also welche verschiedenen Bereiche hast du denn noch abdecken können?
Also ich habe wahrhaftig sehr, sehr viel Cthulhu gemacht. Hexer von Salem habe ich eins geschrieben, was ja im Endeffekt auch nur Pulp Cthulhu ist. Oder sie haben sich Mühe gegeben, es Pulp Cthulhu zu machen. Ich habe zwei oder drei Universal Geschichten gemacht, die irgendwie in der Mephisto erschienen sind. Ich habe für Dungeon Slayers geschrieben. Das ist auch das allerletzte Abenteuer, witzigerweise, was bei mir erschienen ist. Schon eine Weile her. Das ist so ein Einseiter, so ein Dungeon to Go, der im Zuge des Adventskalenders von Dungeon Slayers dann online erschienen ist. Das war dann für Malmsturm habe ich kein Abenteuer, aber ein Spielleiterkapitel. Stimmt nicht, da war auch ein Abenteuer dabei.
Du hattest, das war so eine R-Map, ne? Ein Beziehungsnetzwerk. Ja, und für Unknown Armies natürlich auch.
Oh ne? Ja,
das,
stimmt.
Abenteuer Armies, ja. In postmoderne Magie. Lang ist es her. Das war damals noch wahnsinnig beeindruckend, das ganze Spiel. Also ist es ja noch immer, nach wie vor. Ist es auch optisch nach wie vor noch ein sehr beeindruckendes Werk. Und da wollte ich auch immer was zu schreiben, aber dann ist es leider schon eingestellt worden.
Genau. Ich habe ein Solo-Abenteuer geschrieben für Cthulhu auch wieder. Das war auch eine sehr spannende Erfahrung.
Ja, das auch sehr komplex, das Ding zu schreiben.
Das war richtig viel Arbeit. Besonders als ich Akt 2 nochmal komplett umarbeiten musste, weil es einfach nicht funktioniert hatte. Dann habe ich komplett ein zweites Mal geschrieben und die Deadline kam immer näher. Das war echt anstrengend. Und ich habe Abenteuerheft Nummer 3 für das Quest-Brett-Rollenspiel, was auch bei Pegasus rauskommen ist, geschrieben. So ein kostenloses Heftchen. Das Spiel gibt's gar nicht mehr. Das war so ein Spiel, was schon ein Brettspiel war, was aber Anfänger so ein bisschen auf Rollenspiel bringen sollte, wo man dann so Rollenspielelemente hatte und die Kämpfe dann so als Brettspiel gespielt hat und so weiter. War ein nettes Konzept und die haben da so ein kostenloses Abenteuerchen für gesucht und das habe ich damals geschrieben.
Und du hast natürlich auch für den Winter-OPC von Greifenklaue die Jury gemacht, ich glaube 2 oder 3 Mal sogar. Also warst du einer der Jurymitglieder.
Genau, und ich bin da, glaube ich, Jurymitglied geworden, weil ich einmal mitgemacht habe, ganz am Anfang, und den Designpreis, glaube ich, gewonnen habe und irgendwie 5. Platz mit dem Abenteuer gemacht habe.
Ja. Man könnte also sagen, dass du im Grunde kompetent bist, um ein Buch zum Thema Abenteuer zu schreiben.
Ich glaube schon. Ich habe eigentlich nur Abenteuer- oder Spielleiterkapitel geschrieben. Ne, ich habe von Hexer von Salem habe ich Spielleiterkapitel. Ich habe Beyond the Wall habe ich ein bisschen am Spielleiterkapitel mitgearbeitet. Malmsturm, das Spielleiterkapitel und so weiter. Insofern denke ich schon. Ich habe mich also, seit ich angefangen habe, da habe ich mich eigentlich nur mit Abenteuern und Spielleiter sein auseinandergesetzt. Also
das erklärt vielleicht, warum du dieses Projekt angefangen hast. Wir haben uns, ich würde fast sagen, vor 2 Jahren oder so haben wir da schon mal drüber gesprochen, dass es da so langsam anfing, Gestalt anzunehmen, dass man mal ein Buch über das Abenteuerschreiben schreiben könnte.
Ja, genau, das ist genau der Grund, ne? Weil dadurch, dass ich das halt sehr viel gemacht habe und dadurch, dass ich das immer sehr faszinierend finde und deswegen habe ich mich da sehr, ich habe auch sehr viel Rezensionen von Abenteuern gemacht und so, und irgendwann stellt man halt fest, dass sich da die Techniken auch weiterentwickeln, ne? Als dann irgendwie Anfang der 2000er hier die The Forge mit den ganzen Indie-Rollenspielen kamen, da kam da ja das erste Mal sowas wie R-Maps, diese Relationship-Maps oder Personennetzwerke, wie ich sie nenne, kam dann da das erste Mal und Bangs und wie man Drama-Abenteuer macht und mit der ganzen OSR-Szene kam jetzt die Betrachtung, wie mache ich denn einen Dungeon vernünftig oder wie sorge ich denn dafür, dass die Welt lebt und die Charaktere nicht in eine fertige Geschichte gepresst werden, wo ihre Handlungen keine Auswirkungen haben und so. Und das habe ich immer wahnsinnig gern gelesen und auch sehr viel verfolgt. Und dann irgendwann war mal halt die Idee, diese ganzen Ideen, Techniken und was sich da so entwickelt hat, mal alles zusammenzutragen. Und das ist jetzt das Buch hier,
ja. Außerdem bist du ja genauso wie ich ein Liebhaber von essayistischen Rollenspielbüchern oder Hintergrundkapiteln oder Designernotizen oder sowas. Ich erinnere mich an die ein oder andere Spielemesse, wo wir dann durch die Halle gelaufen sind und wir so merkwürdige kleine Heftchen in der Hand hatten, wie zum Beispiel das Buch über Würfel oder hier Dinge, die für Spiele wichtig sind. Oder auch, als ich mal bei dir zu Hause war, das Stealing Cthulhu, was von Graham Walmsley geschrieben wurde und einen Weg beschreibt, dass man Cthulhu kreativ bearbeiten kann als Abenteuerautor, indem man zu Lovecraft zurückgeht, was ja wahnsinnig verrückt ist als Idee, weil jeder denkt natürlich, Lovecraft ist total uninteressant und ist schon alles benutzt, aber im Gegenteil, das macht den Reiz dann aus, dass man ganze Sachen nochmal neu entdeckt, wenn man eben so 2, 3 Sachen verändert.
Das ist die Weiterentwicklung von dem Stealing Cthulhu, ist die letzte Ausgabe von Cthulhu Dark, auch von dem Walmsley, wo er in dem Spielleiter / wie schreibe ich denn jetzt ein Cthulhu Dark Abenteuer Kapitel, sehr genau drauf eingeht, wie man denn jetzt Cthulhuide Stimmung an den Tisch bringt und wie man so ein Abenteuer designt und aufbauen kann und so. Das ist eine direkte Weiterentwicklung von dem Stealing Cthulhu, auch wahnsinnig interessant, finde ich total spannend sowas. Ich habe auch von diesen Techniken, die ich da gelesen habe, immer mal wieder welche ausprobiert. So einfach nur mal einen Zettel genommen und mir mal eine Viertelstunde Gedanken gemacht, wie würde ich denn so ein Abenteuer machen, wenn ich das genau in diesem Stile machen würde. War auch immer wieder sehr spannend.
Die Gründe, warum es zu dem Projekt gekommen ist, haben wir geklärt. Schauen wir uns doch mal an, was genau in dem Buch drin ist. Also wir wollen jetzt keine einzelnen Auflistungen machen, was im Inhaltsverzeichnis drin ist oder sowas. Es gibt auch nach dieser Episode noch weitere Episoden, die sich dann auch ein bisschen tiefergehend mit einzelnen Themen beschäftigen werden. Aber hier wollen wir mal so einen groben Überblick geben und ein bisschen vorstellen, worum es überhaupt geht bei Abenteuergestalten. Da wäre natürlich die erste Frage, worauf hast du dich konzentriert, als du das Buch geschrieben hast? Was deckt das Buch ab?
Ich habe versucht, einen Überblick zu geben über möglichst viele, also ich habe versucht, alle zu erwischen, aber das klappt natürlich nicht, möglichst viele Arten, wie man ein klassisches Abenteuer gestalten kann. Und zwar, was ich jetzt weggelassen habe, das ist ja, was ist nicht drin? Es gibt ja jetzt ganz neu ganz viele Indie, nenne ich es mal, Indie-Techniken mit sehr viel Player-Empowerment, wenn wir das mal als Stichwort loswerden wollen, wo also die Spieler quasi am Abenteuer mitgestalten, indem sie Fragen gestellt kriegen oder indem sie Fertigkeiten haben, die Geschichte verändern oder sowas. Das ist eine Box der Pandora, die ich jetzt hier erstmal nicht aufmachen wollte, sondern es geht klassisch darum, der Spielleiter denkt sich ein Abenteuer aus und die Spieler kommen durch. Und da gibt's halt sehr viele Ansätze, ne? Vampire hat eine völlig andere Herangehensweise als, keine Ahnung, das alte D&D oder Dungeon Slayers oder so. Ne? Das sind völlig andere Voraussetzungen. Und ich wollte ganz gerne einen Überblick über diese ganzen Sachen schaffen und wollte vor allem Leuten, die diese Art der Abenteuer bisher noch nicht kennen, versuche ich nahe zu bringen, warum die gut sind und warum sie funktionieren. Sozusagen so ein bisschen als Gegenpol gegen die Diskussion, du spielst ja anders, das funktioniert nicht. Und dann sagt er, doch, das funktioniert für uns aber ganz wunderbar. Nee, das kann ja gar nicht funktionieren, weil ich spiele ja ein Dungeon, das ist so und so. Und man, ja, aber wir spielen noch eigentlich hier so ein Drama-Ding, wo wir Personen haben und wo die Leute sich viel unterhalten und so. Also ich glaube, ist klar, was ich meine. Und habe ich dann das Ganze ein bisschen in Kategorien unterteilt, bin die Kategorien durchgegangen, habe erklärt, warum sie funktionieren und wie sie funktionieren und wie sie Spaß machen können vor allem und gebe dann zu jedem Bereich Techniken, wie man das dann besonders leicht gestalten kann. Und da war eine Menge Nachforschungsarbeit notwendig, weil da gibt's halt immer wieder mal sehr gute Ideen. Und die habe ich teilweise übernommen, teilweise verändert. Und ich zitiere natürlich auch, ne? Da lege ich großen Wert drauf. Das ist auch was ich anders mache als viele andere Bücher. Wenn ich eine Idee irgendwo her habe, dann schreibe ich genau auf, woher ich die habe, damit die Leute auch den ursprünglichen Text sich angucken können. So gut es noch möglich war natürlich.
Ich bin ja großer Fan von Fußnoten. Also habe ich immer viel Spaß dran gehabt. Also es klingt merkwürdig, aber ich finde Fußnoten noch an der Uni-Zeit fand ich es eigentlich ganz gut, weil man da eben auf der Seite auch noch den Verweis hat, wo das Ding herkommt und nicht irgendwie mit der Harvard-Zitation nochmal irgendwie ans Ende des Buches blättert, was eh niemand macht. Und insofern fand ich das eigentlich nicht schlecht. Und gerade der Ursprung von den Sachen ist ja sehr spannend, um nochmal dann herauszufinden, aus welchem Kosmos das Ganze überhaupt stammt. Weil, wie du schon sagtest, du deckst ja verschiedene Sachen ab. Also es geht um Detektivabenteuer, es geht um Abenteuer mit Beziehungsgeflechten oder Personennetzwerken, es geht um die typische Erkundung eines Gewölbes, eines Dungeon Crawls. Aber es sind eben alles unterschiedliche Dinge und jeder hat sozusagen eine gewisse Historie auch.
Ja, auch die Entwicklung von Dungeons ist ja auch, ne, so ein Pathfinder-Abenteuer heutzutage hat einen völlig anderen Dungeon, als das die ersten D&D-Abenteuer waren, die so auf Deutsch erschienen sind, ne, in den 80ern. Ganz andere Grundvoraussetzungen, wird auch völlig anders gespielt, versuche ich auch drauf einzugehen. Ja, und dann haben wir gesagt, dass wir noch ein bisschen weitergehen wollen und uns auch verschiedene Genre nochmal angucken, weil die ja auch durchaus unterschiedliche Grundvoraussetzungen haben, was man mit denen spielt, was man mit denen nicht spielt. Und das ist dann so, ich glaube, das letzte Drittel des Buches ungefähr. Und da gucke ich mir an, wo kommen die her, was kann man damit besonders gut spielen, wie flexibel sind sie, und dann verweise ich halt auf Techniken aus dem Teil davor und sage so, die Technik ist dafür besonders geeignet oder die. Und ich habe dann da jeweils noch was ich dann Schablone nenne, so eine Standardgeschichte, wo man eben sagt, nimm die und die und die Zutaten, keine Ahnung, 5 Hinweise, 5 Action-Szenen und 5 Gruselszenen und dann hast du dein Gruselabenteuer fertig, so, dass man sich ein Genre schnappen kann und einfach mal loslegen kann. Was ich auch nicht drin habe, ist, wie man Abenteuer aufschreibt. Das wollte ich, beziehungsweise darauf konzentriere ich mich nicht. So rum ist eigentlich richtig. Da, ein kleines Kapitel dazu gibt es, aber das Buch soll nicht darum gehen, wie man veröffentlicht, sondern das Buch soll darum gehen, wie man ein Abenteuer sich von Grund auf ausdenkt. Und ob man das dann hinterher veröffentlichen will oder nicht, ist dann ganz persönlich bedingt. Das ist keine Voraussetzung.
Es geht eigentlich darum, Abenteuer für seine Spielrunde zu schreiben. Also nicht für die Veröffentlichung bei einem Verlag oder sowas, sondern wirklich konkret, ich habe nächste Woche eine Runde und da geht es darum, dass ein Adliger in einer Festung ermordet wurde und die Spielercharaktere müssen das aufklären. Ich habe kein vorgefertigtes Abenteuer, sondern ich muss es selber schreiben. Und dann gibt es wirklich genaue Hinweise, wie man das macht und wie dann daraus auch ein gelungenes Abenteuer entsteht.
Genau, da guckt man dann am besten unter Detektivabenteuer und da steht dann, wie man die Dinger baut, dass sie auch funktionieren.
Gut, das ist doch schon mal nicht schlecht. Die Frage ist natürlich, hast du das alles alleine geschrieben?
Den meisten Teil ja, aber wie wir ja schon erwähnt haben, stehen wir beide auf Designnotizen, Kommentare von anderen Leuten oder persönliche Betrachtungen oder der Autor kommentiert seine eigene Regel oder sowas. Und deswegen haben wir uns ein paar Leute gesucht, die da mitwirken. Und zwar haben wir 3 Leute gefunden, die dazu bereit waren. Die Judith Vogt, die man vielleicht von Eis und Dampf kennt und als Romanautorin. Dann den Daniel Hessler, der DSA-Abenteuer-Autor ist oder beziehungsweise überhaupt DSA-Autor ist. Und Frank Heller hier, den Ex-Chefredakteur von Cthulhu. Und die haben das Buch gelesen und haben handschriftlich auf Post-it-Zettel Kommentare geschrieben, was sie so denken, was ich da geschrieben habe. So, ob sie mir recht geben oder nicht. Oder ob sie eigene Beobachtungen gemacht haben oder sowas. Und diese Haftnotizzettel, die sind im Buch, damit man eben Kommentare von anderen Leuten hat. Und wir haben noch diverse andere Leute angeschrieben und haben sie nach ihrem ultimativen Design-Tipp gefragt. Und da haben wir ein gutes Dutzend, würde ich sagen, haben wir noch dazu gekriegt, die auch mit einfließen.
Auch eine sehr unterschiedliche Mischung, also alles dabei, von verschiedenen Genres auch und verschiedene Autoren. Das ist eigentlich auch sehr spannend und habe ich das erste Mal tatsächlich gesehen bei Stealing Cthulhu. Da taucht das ja sogar auf, sogar handschriftlich in das Buch reingemacht. Das ist wahnsinnig toll. Das hat mich total begeistert. Aber kenne ich auch von Pathfinder. Und zwar Galerie des Bösen war das, meine ich. Wo der Autor schön erklärt hat, ja, wie die Szene bei ihm abgelaufen ist und warum das so und so gemacht wurde und so. Das fand ich echt toll.
Genau, das ist auch bei Numenera, wenn ich mich nicht irre. Die Designnotizen, die von Monty Cook da immer wieder eingestreut werden und so weiter, lese ich wahnsinnig gerne. Das ist dann die Regel daneben, finde ich immer ziemlich langweilig. Aber den Kommentar, wie die Regel entstanden ist, das lese ich sehr, sehr gern.
Das ist wirklich ein schöner Einblick immer in den Prozess. Also ich finde, das ist so ein bisschen mein Steckenpferd, wie eben Sachen gemacht werden, warum das so ist und wie es dazu gekommen ist. Oder eben auch mal eine andere Blickrichtung. Ne? Also bei den Kommentaren, die wir haben innerhalb des Buches, geht es ja auch dann teilweise darum, dass die Autoren der Kommentare eine andere Idee haben oder eine andere Herangehensweise an die und die Szene.
Ja, definitiv. Also Judith zum Beispiel ist mehr die Storygamerin, wenn ich das jetzt mal so lapidar, sie würde mir wahrscheinlich vehement widersprechen, weil das in eine Schublade steckt, wo man natürlich nicht reingehört. Aber sagen wir mal, sie mag halt Fate und so eine Sachen. Und die hat halt auch dementsprechend andere Herangehensweisen. Ne? Die hat kommentiert dann durchaus auch mal in Ecken, wo ich nicht hin kommentiert hätte. Und gibt auch mal eine Blickrichtung, kleiner Blick in die Schublade der Indie-Gamer, der Indie-Spiele, wo man eben Player-Empowerment hat und so eine Geschichten. Das ist echt interessant. Und Frank geht zum Beispiel dann mehr halt aus der Cthulhu-Ecke und was er da sehr lang gemacht hat.
Ja, und der Daniel Hessler natürlich aus der Ecke DSA. Ja, ne? Also genau, der war ja lange für DSA tätig und hat da geschrieben und so.
Genau. Ja. Es ist, also hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, die Kommentare dann zu lesen und zu sagen, wo sie denn jetzt genau eingetragen werden, weil die haben mir das halt natürlich jeder einzelne Files gegeben und das ist dann so ein bisschen Arbeit, das für den Layouter klar zu machen, wo dann jetzt der Kommentar
hinkommt. Genau, das machte dann nicht so viel Spaß, genau, ne? die Sachen da einzupacken, wo sie hingehören. Genau. Das war nicht so viel Freude. Ja. Da sind wir noch ein bisschen dran. Moment zur Zeit der Aufnahme sind wir da gerade noch dran, die Sachen zu verteilen. Genau. Das ist etwas nervig.
Ja, aber das Lesen hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, weil man halt mal sieht, so ist halt immer toll, wenn die Leute einem recht geben oder wenn die Leute sagen, so boah, so habe ich das ja noch nie gesehen, das ist ja gut oder irgendwie sowas. Und ist dann auch witzig zu lesen, wenn du sagst, so, boah, nee, also das ist eine saublöde Idee, die du da hast, das hat bei mir gar nicht funktioniert aus den und den Gründen. Ist ganz spannend und zeigt halt auch auf, wie unterschiedlich die Herangehensweise ist. Und es zeigt auch auf, wo ich sehr viel Wert drauf lege in dem Buch, dass nichts in Stein gemeißelt ist da, ne? Also das ist, ich glaube, ich weiß da gefühlt 100 Mal drauf hin, dass für jede Gruppe Dinge anders funktionieren und dass man ganz viel ausprobieren soll, damit man viel kennengelernt hat, aber wenn es nicht funktioniert für die eigene Herangehensweise, soll man es wieder lassen. Da ist jeder anders und ich würde niemals behaupten, dass meine Ideen hier die einzig wahren sind.
Die meisten kenne ich ja wahrscheinlich aus der Oldschool-Reihe, die wir zusammen machen im Podcast und vielleicht ist das auch noch wichtig, es ist also kein Oldschool-Buch, ne? Also es geht also nicht nur um Aufbau von Dungeons oder wie man ein tolles Gewölbe baut und was ein Hexcrawl ist und sowas. Das taucht natürlich auf, weil es auch integraler Bestandteil der Rollenspielhistorie ist, weil eben so Abenteuer einfach auch erstellt wurden früher und auch noch heute und sie einfach auch sehr unterhaltsam sind. Aber das ist nicht der Kern des Buches. Also alles steht gleichberechtigt nebeneinander, könnte man sagen.
Definitiv, ja, habe ich sehr großen Wert drauf gelegt. Also das war eigentlich mein Grund, also war einer von vielen Gründen, dieses Buch zu schreiben, dass ich eben mal die Diversität aufzeigen wollte, wie man Abenteuer denn gestalten kann und eben versuche auch Leuten, die bestimmte Blickwinkel noch nicht hatten, denen diese Blickwinkel aufzuzeigen und ihnen zu zeigen, doch, das ist doch cool. Und wie ich ja vorhin erzählt habe, ich habe sehr viel Cthulhu gemacht und auch da gibt's ja viele Herangehensweisen, ob man da jetzt so Eisenbahnschienenmäßig durch einen Plot geschleust wird oder ob man eine narrative Sandbox hat, wo man einfach von Ort zu Ort geht und da Dinge erfährt und dann darauf reagieren muss oder so. Da ist schon sehr unterschiedlich. Ne? Also ich habe diese ortsbasierten, wir haben diese Dramen und Personennetzwerke, Detektivabenteuer oder eben auch, wenn man mal ein paar Action-Sachen hintereinander, ein paar Action-Sequenzen hintereinander packen will, gebe ich da auch Tipps zu. Und das sind halt ganz unterschiedliche Sachen und definitiv nicht rein Oldschool. Wie gesagt, ich habe versucht, alles abzudecken, so gut es geht.
Ein interessanter Bestandteil, und der wird uns mit Sicherheit auch in einer späteren Episode dieser kleinen Reihe hier beschäftigen, ist natürlich die Art und Weise, wie man Ideen entwickelt, beziehungsweise wo man die Inspirationen hernimmt. In dem Zusammenhang gibt es in dem Buch einen kleinen Charakter, könnte man sagen, der auftaucht, nämlich Fred. Andreas, wer ist Fred und wie muss ich ihn füttern und mit was muss ich ihn füttern?
Genau, Fred ist der Name, den Damon Knight seinem Unbewussten gegeben hat oder dem kreativen Teil, der im Unbewussten sitzt und sich Dinge ausdenkt.
Jetzt fragen sich natürlich alle Leute, wer ist Damon Knight?
Damon Knight ist ein Schriftsteller, von dem ich vorher noch nie was gehört habe, muss ich zu meiner Schande gestehen.
Ist wirklich eine Schande, weil er hat einen wahnsinnig guten Gag geschrieben, eine wahnsinnig gute Trickgeschichte. Und zwar heißt die To Serve Man. Die ist im Deutsch, ich weiß gar nicht, ob die jemals veröffentlicht wurde, müsste man mal nachforschen. Aber die gibt's bei den Simpsons als Gag.
Okay.
Ich weiß gar nicht, ob ich den Gag verraten soll. Wahrscheinlich ist er aber so alt, dass er jeden schon bekannt ist. Und zwar geht's eben darum, dass Aliens auf die Erde kommen und die Simpsons, beziehungsweise einige Leute mitnehmen. Und die möchten gerne der Menschheit dienen, ne, to serve. Das Problem ist nur, es ist ein Wortspiel, sie wollen der Menschheit nicht helfen oder sowas, sie wollen die Menschen essen, wie man sie eben, es ist ein Kochbuch, was sie besitzen. Und das ist der Gag an der Geschichte. Okay. Das ist eine wahnsinnig tolle Trickgeschichte.
Ja, das glaube ich, ja. Der hat jedenfalls ein Buch geschrieben, wie man Kurzgeschichten schreibt. Und
ein tolles Buch.
Ein wirklich gutes Buch, und das hattest du mir damals empfohlen und ich habe das gelesen. Und da sagt er halt auch, wo kommen die Ideen her? Und die kommen halt von Fred, weil er hat gesagt, ob man das jetzt das Unterbewusste nennt oder das Unbewusste ist es eigentlich, psychologisch gesehen. Es ist halt so, dass die Ideen aus diesem Unbewussten kommen. Und er hat gesagt, ehe ich mir jetzt hier einen abbreche, nenne ich diesen Bereich doch einfach mal Fred. Und Fred spricht mit uns nicht direkt, sondern in Träumen und in vagen Ideen und in Bildern. Wir können aber nicht steuern, was der uns erzählt und wie er es uns erzählt, sondern wir können dem nur Fragen stellen, können den füttern. Und dann können wir hoffen, dass wir morgens aufwachen und Fred hat uns irgendwas hinterlassen. Und man füttert ihn halt mit Informationen. Man füttert ihn mit Nachrichten, mit Essays, mit wissenschaftlichen Artikeln, mit allem, was an Wissen da ist, woraus man eben was Neues bauen kann. Reiseführer, Genregeschichten, andere Abenteuer, was man alles hat. Oder eben auch Hintergrundbücher wie Abenteuer gestalten. Und wenn Fred dann genug gefüttert wurde und vor allem eben auch Ruhe hatte, dann spuckt er Ideen aus. Deswegen ist es auch so wichtig, dass sich Schriftsteller langweilen.
Mm, genau.
Oder meditieren oder joggen gehen. Also es gibt ja ganz viele. Ne? John Irving hat gerungen. Haruki Murakami geht laufen. Ein Buch von einer gelesen, deren Namen ich vergessen habe. Die meditiert immer vorm Schreiben eine Viertelstunde. So eine Geschichte, dass man halt einfach mal abschaltet und eine Wand streicht oder sowas und eben nicht nachdenkt. Und da kommt dann was bei raus. Das ist Fred. Und auf den gehe ich auch ein. Das Kapitel über wo kommen die Ideen her, ist erstaunlich lang geworden. Da habe ich also auch diverse Kreativtechniken und Beschreibungen, ein klassisches Brainstorming natürlich und Tarotkarten und diverse Hilfsmittel, die man noch nehmen kann und so. Das ist ein relativ langes Kapitel geworden. Muss ich mich bei Jan-Christoph Steines für bedanken für das Kapitel. Als ich mich mit dem über das Buch unterhalten habe, sagte er so, ja, ist ja ganz nett, aber die eigentliche Frage, die ich mir früher mal gestellt habe, wo kommen jetzt die blöden Ideen her, konnte mir keiner beantworten. Und dann dachte ich mir, hat er recht, ist wichtig, muss ins Buch.
Dabei wissen wir ja alle, der Harlan Ellison, mittlerweile verstorben, sagte ja, die Ideen, die kommen alle aus Schenectady. Da gibt es so einen kleinen Ideenladen, ja. Da schickt man seine $50 hin und dann kommt ein Sixpack mit 6 Ideen. Ja. Und nach jeder Veranstaltung kam jemand zu ihm und fragte nach der Adresse. Ja. Ich bin mir sicher, das ist ein wahnsinnig interessantes Thema. Da werden wir mit absoluter Sicherheit in dem Podcast drauf eingehen,
100%, ja.
Damit wir auch da ein bisschen noch erzählen, was es so gibt. Wir wollen natürlich in den späteren Podcasts nicht alles über das Buch erzählen, sonst muss man das Buch ja nicht im Schrank stehen haben. Aber so ein paar Schlaglichter wollte ich gerne noch auf einzelne Kapitel werfen, wie zum Beispiel auch um Detektivgeschichten oder sowas. Das ist ja eigentlich ganz interessant und bietet sich auch schön an als Podcast. Kommen wir langsam zum Ende und es gibt natürlich die große Frage, es gibt ja schon wahnsinnig viele Ratgeber. Also man hat viele Ratgeber zum Thema Spielleiten und Rollenspielratgeber und es ist ja nicht das erste Buch. Also wenn ich in mein Regal gucke, habe ich mit Sicherheit einen Regalboden in einem Billigregal so ungefähr zur Hälfte, vielleicht sogar zwei Drittel gefüllt mit essayistischen Rollenspielbüchern oder Tipps, wie man Spiel leitet oder dergleichen. Warum müsste daneben noch Abenteuergestalten stehen in einem hübschen quadratischen Cover?
Ja, also ich denke, dass es ein Buch in dieser Form einfach noch nicht gibt. Es gibt sehr viele Bücher über das Spielleiten. Sehr, sehr viele. Da gibt es also Game Mastering in jeder Form. Es gibt ja ganze Spielleiterbücher für große Rollenspielreihen, die sich damit auseinandersetzen. Es gibt Essay-Sammlungen, wie dieses How to Write Adventure Modules That Don't Suck von Goodman Games, was ein sehr, sehr gutes Buch ist. Aber das ist halt verschiedene Autoren, die sich Gedanken über ihren Spielstil machen und dann darüber was zu Papier bringen. Es gibt Tipps, wie ich improvisiere. Es gibt Tabellensammlungen. Es gibt alles Mögliche. Aber so ein Rundumschlag. Welche Arten von Abenteuern gibt es? Warum sind die gut? Wie funktionieren die? Und wie kann ich die einfach aufbauen? Ist in der Form einfach noch nicht da gewesen, denke ich.
Das Einzige, was ich kenne, was zumindest von der Grundidee her so ähnlich ist, aber eben nur ein ganzes Genre betrachtet, ist das Nightmares of Mind von Kenneth Hyde.
Oh ja,
was stimmt. Sozusagen Horror in allen möglichen Facetten betrachtet. Plus ein kleiner Abschnitt, wie eben auch Horrorszenarien entwickelt werden und so weiter. Aber tatsächlich für das Gestalten von Abenteuern, also wirklich für das Schreiben von Abenteuern. Und es gibt Hinweise, wie man Abenteuer publiziert. Also sowas gibt's ja tatsächlich. Wie man eben dann grundsätzlich eine Idee entwickelt und grundsätzlich Sachen aufschreibt und organisiert in Textformate und so weiter. Das gibt's ja tatsächlich. Aber diese grundsätzlichen ratgeberhaften Techniken, wie ich eben konkret eine Actiongeschichte aufbaue, die sind zu unserer Überraschung relativ rar gewesen.
Ja, ich habe so in der Art nichts gefunden. Also es ist, sehr viele von den Sachen sind halt versteckt irgendwo in Spielleiterkapiteln oder so, ne? Da gibt's bahnbrechende Dinge, aber die sind dann eben irgendwo in einem Spielleiterbuch oder im Spielleiterkapitel von einem Regelbuch oder in irgendeinem Blogartikel versteckt oder so. Und also ich denke mal, in der Form gibt's das einfach noch nicht. Also hoffe ich jedenfalls.
Ich glaube, das wird ein tolles Buch werden. Vor allen Dingen für Spielleiter, die gerne ihre eigenen Abenteuer schreiben und vielleicht mal in ein anderes Genre hineinschnuppern möchten. Also wenn jemand wahnsinnig gut Beziehungsnetzwerke aufbauen kann, aber noch nie ein Action-Abenteuer geleitet hat, könnte das vielleicht interessant sein. Und es ist ja auch noch sehr spannend, dass es so ein bisschen auch Soforthilfen gibt. Also man kann, wenn man das Buch hat und man möchte es nicht von vorne nach hinten lesen, es hat ja so wahrscheinlich irgendwie so 250 Seiten, das ist wahnsinnig dick, nicht erschrecken, ne? Das wie häufig bei unseren Büchern, es muss nicht alles gelesen werden, sondern man kann eben auch einfach nur das Kapitel lesen, was man gerade braucht, und dann hat man als Nachschlagewerk da. Aber es gibt eben auch so ein paar Tipps, wie man eben sofort einsteigen kann und in wenigen Schritten zu einem Abenteuer kommt, wenn man irgendwie am nächsten Tag ein Detektivabenteuer leiten muss.
Ich habe Gebrauchsanweisungen vorne im Buch. Wenn man Anfänger ist und noch nie ein Abenteuer geschrieben hat oder es erst ein, zweimal probiert hat, dann ist in der Gebrauchsanweisung drin, mit welchen Kapiteln man am besten anfängt und welche Kapitel man erstmal weglässt, weil sie vielleicht dann ein bisschen zu theoretisch sind oder zu weit führen oder so. Andersrum, wenn man einfach irgendwie einsteigen will, dann kann man halt einfach im Genre gucken. Im Genre hat man dann Verweise auf die Techniken und dann kann man sagen, alles klar, ich möchte jetzt heute Horror haben und ich finde die Kombination mit Detektivabenteuer sehr gut und dann liest man das Horrorkapitel und das Kapitel Detektivabenteuer und dann hat man meinetwegen Cthulhuides Detektivabenteuer hinterher, was man spielen kann. Habe ich mir große Mühe gegeben, das Ding benutzbar zu machen, ohne dass man das von der ersten zur letzten Seite durchlesen muss.
Und da ich das Ding ja auch gelesen habe, ich kann zustimmen, also ich finde es auch sehr gelungen. Also ne, das ist ja immer schwierig, seine eigenen Arbeiten irgendwie zu loben. Ja, ist eine komplizierte Angelegenheit. Naja, jedenfalls schätze ich noch eine Frage, für wen dieses Buch denn überhaupt gedacht ist. Und da denke ich, da du gerade schon von Anfänger gesprochen hast, sowohl für Anfänger als auch Profis, oder?
Genau, ich habe ein Anfangskapitel, wo ich ein paar Grundlagen lege, wo ich auch so ein paar sehr grundlegende Tipps meiner Meinung nach reinschreibe, so wie geht man mit Rätseln um, wie geht man damit um zu würfeln und sowas. Was ist ein Drei-Akt-Modell und warum brauche ich das nicht? Und durch die Gebrauchsanweisungen, die ich vorne drin habe, kann eben ein Anfänger einfach zum Beispiel dieses erste Kapitel lesen und zwei, drei andere Sachen und kann dann erstmal loslegen. Aber ich glaube auch wirklich alte Hasen entdecken noch irgendwas Neues, weil ich wiederhole mich, versucht habe, sehr breit das Thema anzugehen. Und ich möchte wetten, dass auch Leute, die seit vielen Jahren Abenteuer entwerfen, vielleicht noch nie ein Abenteuer entworfen haben, worum es um Drama und persönliche Schicksale geht und schwierige Entscheidungen und so. Oder eben andersrum, noch nie ein Dungeon gespielt haben und wissen wollen, warum denn irgendjemand Spaß dran haben sollte, Türen anzutreten und Monster totzuschlagen.
Ja. Ja, aber zum Beispiel bei mir ging es ja genauso, ne? So wie man einen Hexcrawl designt. Habe ich keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht. Das kenne ich nicht, habe ich noch nie selber gemacht und fand ich eigentlich sehr interessant zu lesen dann.
Genau, ich glaube, wir hatten uns auch mal mal drüber unterhalten. Und du meinst so, ach, so geht das. Ja, genau. Ja, das gibt Sinn.
Ja, okay, genau. Gut. Ja, dann war das erstmal unsere erste Folge, wo wir das Buch Abenteuergestalten so ein bisschen vorgestellt haben. Unsere Vorbestellungsaktion läuft noch. Also ich hoffe natürlich, dass wir das Interesse wecken konnten. Und wir werden dann beim nächsten Mal uns konkret mit einem Kapitel aus dem Buch beschäftigen, damit man so ein bisschen weiß, worum es überhaupt geht. Und für alle, die das Buch dann nicht interessiert, haben zumindest eine Podcast-Folge, wo sie dann trotzdem Hilfe finden, wenn sie zum Beispiel ein Detektivabenteuer bauen möchten oder wenn sie wissen möchten, wie man Ideen herkriegt.
So ist es geplant, genau.
Klasse, ja, dann vielen Dank, Andreas, und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Danke auch, tschüss.
Bis dann, tschüss. Intro und Outro entstammen dem Stück Solentia Library, das unter Creative Commons Attribution 4.0 International Lizenz steht. Und das Ganze hat der Künstler Art of Escapism gemacht und kann auch im Free Music Archive gefunden werden. Es lohnt sich reinzuhören, er hat nämlich noch zahllose andere Titel, die man kostenlos herunterladen und anhören kann. Einen Link dazu gibt es in dem Beitrag zu dieser Podcast-Folge, auch auf die Lizenz gibt es einen Link. Und ich bin ganz froh, dass ich diesmal nur einen englischen Track vorlesen musste und keinen französischen. Da fällt die Aussprache ein wenig leichter. Aber nur ein wenig. Bis dahin, tschüss.